Die Hauptfaszination an der Show ist, wie geht jemand mit all diesen Problemen, die wir alle kennen, um und was wäre der easy way out, der für uns aber nicht in Frage kommt, weil wir natürlich irgendwie in Freiheit leben wollen und nicht ins Gefängnis gehen wollen.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In der heutigen Folge spricht Schauspieler Tom Schilling über die zweite Staffel seiner Netflix-Serie Achtsam Morden. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital. Ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, wieder in diese Folge reinzuhören. Ich weiß, wir nähern uns jetzt den sommerlichen Monaten und man hofft natürlich auf den einen oder anderen lauen Sommerabend, wo man vielleicht auch gut draußen sitzen kann. Aber ich hoffe, das geht nicht auf Kosten eurer Film- und Serienliebe, denn es gibt natürlich auch im Moment einiges, was sich zu streamen lohnt. Und einiges davon habe ich jetzt entsprechend dabei. Plus ein Interview, ihr habt ihn eben schon gehört. Tom Schilling spricht heute über die zweite Staffel seiner mega erfolgreichen Netflix-Serie Achtsam Morden. Und eine liebe Kollegin ist heute natürlich wieder mit dabei, um ein Highlight vorzustellen. Da sie die letzte Woche schon voller Begeisterung hier am Start war, freue ich mich jetzt, dass sie sich wieder dazu bereit erklärt hat. Hallo Ulrike.
Yay! Hallo Melanie.
Wir sprechen nachher über Kap der Angst und das ist ein Remake von einer Produktion, die bereits 62 und 91 verfilmt worden ist. Es basiert auf einem Bestseller und das ist mittlerweile so ein Trend geworden, dass irgendwie ganz viele Sachen jetzt als Serie nochmal wiederkommen. Ich weiß nicht, heißt du das gut oder ist das was, wo du sagst, nee, eigentlich bin ich erstmal kritisch?
Da bin ich erstmal sehr kritisch. Das war ich in diesem Fall auch. Also ich habe im ersten Moment gedacht, wieso das jetzt als Serie und so Klassiker anzufassen, ist ja sowieso immer sehr gewagt. Aber tja, in diesem Fall hat es funktioniert.
Hören wir gleich mehr drüber. Ich finde es spannend, weil es kommen ja jetzt einige von diesen Sachen einfach. Elle ist ja auch noch eine Verfilmung von Reese Witherspoons Natürlich Blond, was ja, okay, das liegt jetzt noch nicht so lange zurück, aber Anfang der 2000er. Also das sind jetzt einige Sachen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und das heißt ja, die Produzenten versprechen sich davon tatsächlich auch einen dementsprechenden Erfolg.
Ja, es ist, also auf der anderen Seite denkt man dann ja wirklich immer, das ist im Kino ja auch nicht anders mit den zahllosen Sequels und so weiter. Fällt denen denn nichts mehr ein? Also das alles irgendwie nochmal aufgewärmt, umgedreht wird. Aber auch Elle, ich mag die Filme mit Reese Witherspoon, auch da werde ich natürlich auf jeden Fall reingucken, wenn es soweit ist.
Ja, ich auch. Ich freue mich da tatsächlich auch schon sehr drauf. Aber jetzt könnt ihr euch erstmal freuen auf Kap der Angst. Ulrike, ich verabschiede dich nochmal ins Off und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
Bis gleich.
Kurz und übersichtlich. Die Romantikoffensive bei Prime Video läuft weiter. Off Campus hatten wir ja letztes Mal schon im Podcast mit dabei. Das ist super erfolgreich gestartet in den vergangenen Wochen. Jetzt legen sie direkt nach und zwar kommt die Young Adult Serie Every Year After. Die basiert auf dem Roman Fünf Sommer mit dir von Carly Fortune. Und im Mittelpunkt steht die 30-jährige Percy. Die kehrt nach vielen Jahren an den Ort ihrer Kindheit zurück, und zwar ins kanadische Barry's Bay, wo sie einst mit ihren Eltern mehrere Sommer verbracht hat. Und da hat sie auch die beiden Brüder Sam und Charlie kennengelernt, deretwegen sie jetzt auch zurückkehrt, denn deren Mutter ist nämlich gestorben. Das Wiedersehen mit Sam reißt allerdings alte Wunden auf, denn die beiden waren einst sehr ineinander verliebt und ein einziger Fehler hat dann dafür gesorgt, dass das Ganze auseinandergegangen ist. Da die Buchvorlage bei TikTok super, super erfolgreich gewesen ist und auch da einen Hype ausgelöst hat, hofft jetzt Showrunnerin Amy B. Harris natürlich darauf, dass das Ganze auf mehrere Staffeln ausgelegt wird. Deshalb ist das Ensemble nämlich auch schon größer, als es in den Büchern ist, sodass die Chancen bestehen, das Ganze eben auf weitere Charaktere auszuweiten und eben entsprechend so fortzuführen. Große Gefühle sind also auch hier garantiert. Also wenn ihr Maxton Hall mochtet oder wenn ihr auch Off-Campus jetzt geliebt habt, dann seid ihr hier wirklich gut aufgehoben. Jetzt habe ich eine Doku mit dabei und um die vorzustellen, muss ich tatsächlich einmal ausholen. Denn ein Fußballereignis, was sehr, sehr intensiv in meinem Kopf verankert ist, ist tatsächlich die WM 2006, das Sommermärchen in Deutschland, wo viele, viele Erinnerungen tatsächlich mit einhergehen. Und mittendrin bei der ganzen Sache war damals Lukas Podolski als Stürmer, damals noch ein Nachwuchstalent in der deutschen Mannschaft. Mittlerweile ist er 40 und eine neue Dokumentation bei Netflix mit dem Titel Poldi, die ab jetzt schon verfügbar ist, blickt auf sein Leben zurück. Er zeigt, wie er vom polnischen Einwandererkind über den Kölner Nachwuchsfußballer tatsächlich zum sportlichen Liebling der Nation geworden ist. War ja deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und 2014 auch Weltmeister. Und dafür besucht diese Doku jetzt Orte, die seinen Lebensweg geprägt haben. Und lässt natürlich auch neben seiner Familie sportliche Weggefährten zu Wort kommen. Also wir haben beispielsweise Bastian Schweinsteiger mit dabei, wir haben Joachim Löw mit dabei und wir haben Thomas Müller mit dabei. Und was mir jetzt besonders gefallen hat an diesem Format, ist, dass das ganz unkonventionell und locker erzählt worden ist und dass das auch so ein bisschen die Art und Weise widerspiegelt, wie Poldi tatsächlich in Interviews auch immer rübergekommen ist. Also Poldi, eine neue Dokumentation, ab sofort bei Netflix verfügbar. Jetzt kommen wir zur zweiten Staffel von Achtsam Morden. Ihr habt Tom Schilling ja anfangs schon gehört. Das Ganze basiert auf einer Romanreihe und die war ein riesiger Erfolg in den Buchläden. Die erste Staffel war auch ein riesiger Erfolg und genauso amüsant und zugleich makaber wie in Staffel 1 geht es jetzt auch in den neuen Folgen weiter. Zur Erinnerung an alle, die es nicht mehr vor Augen haben, es ging um Strafverteidiger Björn, der ein wirklich super stressiges Leben führt, was er dann versucht mit einem Achtsamkeitscoach in den Griff zu bekommen. Und da zwei Gangsterbosse diesem neuen Lebensstil, den er jetzt hat, so ein bisschen entgegentreten, hat er keine andere Option oder sieht keine andere Option, als die beiden kurzerhand umzulegen. Und muss deren Clans dann ganz unauffällig auch noch mitführen, um nicht aufzufliegen. In den neuen Folgen rät sein Achtsamkeitscoach ihm jetzt, sich mit seinem inneren Kind anzufreunden, was durchaus eine Herausforderung ist, denn sein Leben ist immer noch so ein bisschen durcheinander. Er hält einen Gangsterboss im Keller gefangen. Er hat ja jetzt einen Kindergarten, den er unter anderem mitbetreut. Er ist mittlerweile freiberuflich. Also es gibt einiges, was da immer noch stressig läuft und was er jetzt in den Griff bekommen muss. Und was Tom Schilling zu dieser fragwürdigen Figur zu sagen hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Ich freue mich sehr, Tom Schilling ist zu Gast bei All You Can Stream. Hallo.
Hi, grüß dich.
Ich muss als Einstiegsfrage, es liegt auf der Hand, einmal natürlich fragen, wie nah bist du deinem eigenen inneren Kind während der Dreharbeiten dann gekommen?
Ja, das innere Kind, so wie ich jetzt diese Serie verstanden habe, meldet sich ja meistens zu Wort, wenn es einem nicht so gut geht. Und da war mein inneres Kind sehr, sehr still während der Drehzeit, weil wir hatten eine unglaublich schöne, harmonische Drehzeit mit tollen Szenen und super Zusammenarbeit mit meinen Schauspielkollegen und mit Martina Plura.
Die Figur Björn durchlebt ja wieder einiges an Drama jetzt auch in dieser zweiten Staffel. Wie hat er sich denn aus deiner Sicht verändert? Ist er noch abgebrühter geworden als tatsächlich in den ersten Folgen?
Ja, in den ersten Folgen konnte man ja als Zuschauer auch besonders gut nachvollziehen, dass er in einer Notlage war. Ja, also er war dieser Anwalt, dem sein Leben irgendwie über den Kopf gewachsen ist, der von allen Seiten unter Dauerbeschuss war und der irgendwie versucht hat, irgendwie all das irgendwie zu bewältigen und dafür diese Strategie der Achtsamkeit brauchte. Jetzt ist ja sein Leben eigentlich schon wieder irgendwie in geordneten Bahnen, ja, bis auf den Umstand, dass er jemand in seinem Keller gefangen hält. Aber das heißt, irgendwie hat er es nicht geschafft, diese Achtsamkeit in seinen Alltag zu integrieren. Das macht ihn natürlich als jemand, der trotzdem mordet, dann irgendwie so ein bisschen böser, ne?
Findest du den sympathisch eigentlich, als Schauspieler jetzt so gesehen?
Die Figur?
Ja.
Ist es jetzt schlimm, wenn ich Nein sage? Wenn ich Ja sage, meine ich?
Weiß ich nicht, was das über dich aussagt,
Ja.
aber.
Also du findest ihn nicht so sympathisch, höre ich daraus.
Ich finde es schön, ihm zuzuschauen, aber sympathisch finde ich ihn jetzt nicht. Nee.
Nee. Aber du fühlst dich ihm irgendwie hingezogen. Du kannst nicht weggucken.
Nee, ich
Oder
glaube,
guck
es.
gerne zu.
Ja, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir alle unsere eigenen Abgründe da so ein bisschen sehen. Weiß ich nicht. Könnte man
Ja,
jetzt tiefen
eben. Ja,
Psycho.
erzähl mal, was findest du denn so, was fasziniert dich denn an ihm?
Ja, wahrscheinlich dass er direkt einfach das macht, wonach ihm ist, dann in dem Moment. Ich glaube, das ist das, was die Leute fasziniert und was mich fasziniert und was wahrscheinlich auch dich irgendwo fasziniert hat, nehme ich an.
Ja. Du würdest dir das wünschen, dass du dir das auch selber erlaubst,
Weiß ich
manchmal.
nicht.
Aber
Ich
es
weiß
geht
nicht, ob
nicht,
ich da
ne?
noch in den
Ah.
Spiegel gucken wollen würde.
Ja.
Das ist, glaube ich, Teil des Problems
Das
dann.
stimmt.
Aber ist es das, was du glaubst, dass das Ganze so erfolgreich macht? Dass die Leute das einerseits fasziniert und sie sich selber da vielleicht auch so ein bisschen drin sehen?
Ja, zu mindestens 75% würde ich sagen, ist das der Erfolg der Show. Die Spannung und der Krimi Whodunit, das sind die letzten 25% meiner Meinung nach. Aber die Hauptfaszination an der Show ist, wie geht jemand mit all diesen Problemen, die wir alle kennen, um und was wäre der easy way out, der für uns aber nicht in Frage kommt, weil wir natürlich irgendwie in Freiheit leben wollen und nicht ins Gefängnis gehen wollen. Und weil wir natürlich auch alle anders als Björn Menschen mit einem Gewissen sind, ne? Er ist also völlig frei von schlechten Gewissen oder überhaupt von Gewissen. Er schafft es ja irgendwie, die Leute nach Strich und Faden anzulügen und zu manipulieren und so. Das sind natürlich keine schönen Eigenschaften. Aber für uns ist es eine totale Erlösung, da zuzugucken und das ist so Balsam für die Seele. Ach Mensch, so einfach. Oder wie schön wäre das? Und ne, das sind so die Gefühle, die wir haben dabei, glaube ich.
Hast du dich da so ein bisschen inspirieren lassen? Weil es gibt ja internationale Formate wie beispielsweise Dexter, was ja auch ein Riesenerfolg über viele, viele Jahre gewesen ist. Hast du dir da irgend so eine Serie genommen und gedacht, das lasse ich jetzt in den Charakter so ein bisschen einfließen?
Das war vielleicht etwas für Carsten Duess, der diese Bücher geschrieben hat. Der hat es dort einfließen lassen. Ich ernte das ja nur, ne? Aber diese Grenzüberschreitung und diese radikalen Schritte, die man gehen kann, die gibt es ja, also das ist ja jetzt nicht neu erfunden. Da kann man ja auch Lolita von Nabokov oder Schuld und Sühne von Dostojewski lesen.
Aber das lebt ja tatsächlich sehr von diesem Wortwitz und auch von dem Wortwitz, der im Off da ja tatsächlich eine große Rolle spielt. Aber bei den Sachen in den Szenen, wie viel ändert ihr da vielleicht noch vor Ort beim Dreh, wenn ihr merkt, okay, das funktioniert jetzt nicht, das ist vielleicht nicht witzig, lass uns da noch mal rangehen? Oder sind die Bücher, also die Drehbücher jetzt so perfekt geschrieben, dass man sagt, da muss nichts gemacht werden?
Wir versuchen die Bücher so gut hinzukriegen, dass wir, weil man am Set nicht mehr so viel Zeit hat, so gut sind, dass man einen guten Matchplan hat. Wenn man dann noch bessere Sachen findet, durch eine tolle Eingebung, immer gerne. Aber wir versuchen die Bücher so gut hinzukriegen, dass wir damit am Set gut arbeiten können.
Ihr habt jetzt logischerweise viele Kinder am Set. Dein inneres Kind ist mit am Start, aber auch deine Tochter und natürlich durch den Kindergarten auch einiges an Kindern am Set mit dabei. Inwieweit bringt das nochmal eine andere Leichtigkeit mit rein? Inwieweit entschleunigt es vielleicht auch die Arbeit am Set tatsächlich?
Mal so, würde ich sagen, ne? Also es ist immer schön, so eine nicht professionelle Energie irgendwie im Raum zu haben, wobei wir ein sehr achtsames Team hatten. Also das war echt so eine tolle, tolle Zusammenarbeit. Und manchmal ist es natürlich aber auch so, dass dann auch Kinder nicht unbedingt das dann machen oder was man gerade braucht in dem Moment, ne? Also das ist dann halt manchmal auch wieder mehr Arbeit.
Ich habe mir deine Laufbahn ein bisschen angeguckt und fand das ganz spannend bei diesem Kinderaspekt, weil du ja selber auch schon sehr, sehr früh vor der Kamera gestanden hast, 1988. Welche
Richtig.
Erinnerungen hast du tatsächlich daran, an diese Zeit damals als Kind vor der Kamera?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, ich habe mir neulich den Film angeguckt und das, was ich da gemacht habe, fand ich echt überraschend gut. Und fand den Film echt stark. Es war so ein DEFA-Film. Es ging um eine Familie, wo die Mutter gestorben ist. Und es war die Frage, ob die Kinder jetzt zu dem Vater kommen oder ob sie ins Heim müssen. Und hatte eine super Filmmusik. Und aber ich konnte mit diesem Kind, was dort zu sehen war, ich konnte mich daran nicht erinnern. Ich habe dann meine Eltern gefragt, wie das eigentlich da war. Es waren andere Zeiten. Da ist in der DDR ist man in den Kindergarten gekommen vom Filmstudio. Es gab ja nur eins, die DEFA, und hat dann ein Kind gesucht und da fiel die Wahl auf mich. Ich weiß nicht, in wie vielen Kitas sie waren, aber und dann haben sie meine Eltern gefragt, ob das okay ist. Die haben gesagt, ja. Und dann haben die mich mitgenommen und habe ich mit denen gedreht. Also meine Eltern waren auch gar nicht mit beim Film dabei, beim Set. Das wäre heute, glaube ich, undenkbar.
Gar keine Erinnerung mehr dran. Das ist ja
Nee.
Wahnsinn. Was sind denn die ersten Erinnerungen, die du hast tatsächlich an die Arbeit mit Schauspielerei dann?
Na, ich habe noch ein paar andere dann kontinuierlich Arbeiten gemacht. Es gibt, wo es zum ersten Mal Spaß gemacht hat, war im Theater. Ich habe im Berliner Ensemble Theater gespielt mit Thomas Heise. Er ist eigentlich ein sehr großer Dokumentarfilmer, leider kürzlich gestorben. Und da hatte ich eine gute Zeit im Berliner Ensemble. Da war ich wie so ein staunendes Kind. Da wurden sehr, sehr dicke Bretter gebohrt, intellektuell. Und ich habe kein Wort verstanden, worüber die Leute immer diskutiert haben und so. Aber diese Energie, die hat mich total fasziniert dort. Und da hatte ich richtig Freude. Und von dort bin ich zum Film dann später gekommen. Und da würde ich sagen, war so ein Film, den ich gemacht habe, der hieß Crazy, mit Hans-Christian Schmid als Regisseur. Das hat mir richtig Freude gemacht, weil ich mich dort verstanden und gesehen gefühlt habe. Ja. Und auch zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich dort eine Kraft habe.
Was würdest du denn sagen, wenn du im Hinblick auf diese Serie nochmal schaust? Das ist ja wirklich wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und das zeigt ja auch, dass die Leute sich so ein bisschen nach solchen Sachen vielleicht auch sehen, die einerseits Abgründe haben, andererseits natürlich auch einen enormen Witz mitbringen. Ist das was, was du dir wünschen würdest, was es vielleicht auch im deutschen TV, weil das ist jetzt ein Streaming-Projekt, vielleicht in Zukunft auch mal öfter geben würde? So mutige Sachen vielleicht auch in irgendeiner Form.
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es an Mut oder so mangelt. Meiner Meinung nach mangelt es oft an Genauigkeit. Ich glaube, der Erfolg einer Show liegt oftmals darin, irgendwie in der Genauigkeit. Also, oder ich kann nur für mich sprechen. Ich liebe Filme von Regisseuren, die absolut perfektionistisch und mit größter Genauigkeit irgendwie ihre Filme machen. Also, ja. Ich glaube, alle können sich darauf einigen. Kubrick, Scorsese, Haneke, egal welches Genre das ist oder so. Aber es sind schon Leute, die sehr genau wissen, was sie tun. Und die Struktur in Deutschland, Filme zu machen oder Serien, die bietet halt Leuten nicht so eine große Chance, irgendwie ihre Vision durchzusetzen, weil ganz viele Leute mitreden und weil dort dann der Mut fehlt. Man glaubt immer, glaube ich, dass man sehr mutig ist in den Geschichten, die man erzählen will, also was jetzt die Logline oder der Plot-Twist ist oder so, also abwegige Geschichten von Anwälten, die irgendjemand umbringen, aber es kommt dann doch auf die Umsetzung an, meiner Meinung nach, und da hapert es ganz oft.
Bei euch läuft das sehr gut. Ihr habt eine dritte Staffel jetzt schon bestätigt bekommen, schon vor Ausstrahlung der zweiten. Erstmal Glückwunsch dazu, was ja auch ein großes Geschenk dann erstmal ist. Was stehen bei dir abseits von Achtsam Morden jetzt für weitere Projekte an, um nochmal einmal in die Zukunft zu blicken? Hast du da was, worauf du dich besonders freust vielleicht?
Ich schreibe mittlerweile selber, was mir sehr viel Freude macht. Ich habe Tatort geschrieben, einen Frankfurter Tatort. Arbeite dran, eine Serie zu schreiben, und ich freue mich darauf, mit meinem alten Freund und Regisseur, den ich sehr bewundere, Jan-Ole Gerster, mit dem ich Oh Boy zusammen gemacht habe, nächstes Jahr einen neuen Kinofilm zu drehen, der heißt German Angst.
Jetzt aber erstmal Achtsam Morden, die zweite Staffel. Tom Schilling, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wir haben es eingangs schon gesagt, jetzt geht es um Kap der Angst, und Ulrike ist wieder da. Ich freue mich. Hallo.
Hallo.
Das Ganze wurde, das basiert auf einem Bestseller und das wurde schon mal verfilmt und zwar 1962 und 1991. Jetzt ist es das erste Mal als Serie. Bevor wir über diese Tatsache sprechen, erstmal an dich die Frage, um was geht's denn jetzt in dieser Produktion, dass man sich da ein Bild von machen kann?
Also ja, in aller Kürze, es geht um einen Verbrecher, der nach Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und sich an dem Anwalt, der ihn damals ins Gefängnis gebracht hat, sich an dem Recht und auch gleich an dessen Familie, Frau und Tochter. Und das ist ganz schön fies.
Und das ist exakt das, was auch schon in den Vorgängern tatsächlich vorgekommen ist? Oder inwieweit haben Sie jetzt versucht, das Ganze ein bisschen anzupassen?
Das ist es in Grundzügen. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, es ist im Grunde eine ganz schlichte, straighte Rachegeschichte. Also man weiß von Anfang an, dass dieser Kerl, ja, was der vorhat, er sagt es zum Teil auch ganz deutlich. Und da habe ich tatsächlich auch gedacht, wie um Himmels Willen will man daraus jetzt eine Serie machen? Und der Showrunner hat sich einfach wahnsinnig viel einfallen lassen. Man erkennt es noch total, aber es ist natürlich viel komplexer, viel detaillierter. Es gibt auch neue Figuren, die in dem Buch und eben auch in den ersten beiden Verfilmungen nicht vorkommen. Aber ohne, dass es jetzt irgendwie so, ja, so ein bisschen so verzweifelt, aufgeblasen oder überfrachtet wirkt. Also ich finde es rasend spannend und ich glaube sehr, sehr clever. Das spielte auch bei den Filmen schon eine Rolle. Die Besetzung ist schon wirklich da vielleicht sogar noch wichtiger als bei anderen Sachen. Gerade dieser Bösewicht, der muss schon auch wirklich richtig angsteinflößend sein.
Du hast mit dem Showrunner gesprochen, du hast ein Interview mit ihm geführt. Hat er was dazu gesagt, wie er an das Casting tatsächlich rangegangen ist? Weil es steht und fällt ja mit den Schauspielern.
Total. Also das fand ich sehr schön. Das ging mir genauso, als ich die erste Ankündigung irgendwann gelesen habe. Es kommt Kap der Angst als Serie. Und da stand es dann schon fest, den Bösewicht spielt Javier Bardem. Und da habe ich gedacht, ach ja, dann möchte ich das sehen. Der Showrunner Nick Antosca, der hat auch gesagt, als er die Serie gepitcht hat damals, da gab es natürlich noch keine Besetzung. Er musste ja erstmal irgendwo grünes Licht bekommen. Und da hat er immer gesagt, bei den Präsentationen, denken Sie an Javier Bardem. Stellen Sie sich Javier Bardem in der Rolle vor. Und dann hat er tatsächlich am Ende zugesagt, und hat dann auch mit ihm zusammen die Rolle noch so ein bisschen weiter ausgebaut, angepasst, so dass sie jetzt auch noch, ja, noch mehr auf Herrn Bardem zugeschnitten ist. Ganz simpel, Javier Bardem ist ja Spanier. Und dieser Bösewicht in Kap der Angst stammt jetzt eben auch aus Spanien, so als Beispiel. Also das ist schon, ja, mir geht das sehr unter die Haut.
Ich habe auch immer noch Albträume. Also Bösewicht kann er ja sehr gut, unter anderem in James Bond in Skyfall war er dabei. Wir haben da neulich schon mal drüber geredet. Mhm. Und ich habe tatsächlich, also wenn ich das irgendwie geschaut habe, habe ich heute immer noch Albträume danach von ihm. Also es ist Wahnsinn, wie böse dieser Mann tatsächlich wirken kann.
Ja, tatsächlich finde ich auch, ist diese Rolle tatsächlich, ja, ein bisschen verwandt. Also in Skyfall ist er noch eben, er hat ja auch keine Zähne und so. Also Skyfall ist noch ein bisschen, sagen wir mal, Kap der Angst ist etwas subtiler, was er da macht. Aber da besteht natürlich eine Verwandtschaft. Und der ist wirklich, der muss ja nur gucken. Der muss gar nichts machen, wenn der so guckt. Dann, oh, der kann so unfassbar unheimlich und gefährlich sein. Aber das Tolle ist eben, dass jetzt in der Serie, dadurch, dass eben viel mehr Zeit ist, dass es alles viel komplexer ist, kann man auch noch mehr damit spielen, denn er ist auf der anderen Seite, er ist auch total charmant. Also man fängt, oder zumindest ging es mir so, ich kann ja nur von mir reden, aber ich habe mich wirklich dann zwischendurch schon gefragt, Mensch, vielleicht haben die hier jetzt auch so einen Twist und er ist gar nicht so böse, wie man denkt und am Ende will er vielleicht der Familie gar nichts. Aber ganz ehrlich, dann wäre es nicht Kap der Angst. Also ich fürchte, ja, er bleibt ja der große, fiese Bösewicht. Aber er macht es eben so geschickt, dass man wirklich zwischendurch, so geht es natürlich auch seinen Opfern, potenziellen Opfern in der Serie, man weiß wirklich überhaupt nicht, woran man ist bei dem Kerl.
Wie ist denn das jetzt? Spielt das in der Gegenwart? Weil die Vorgänger müssen ja immer in der jeweiligen Zeit gespielt haben. Haben Sie das dabei belassen oder ist das was, wo Sie sagen, Sie holen das gesellschaftliche Klima der Gegenwart vielleicht auch so ein bisschen in die Produktion?
Ganz genau. Das war auch ein Hauptargument des Showrunners, den ich natürlich auch gefragt habe, Mensch, wie können Sie es wagen? Ich habe der Angst. Will man das wirklich noch mal anfassen?
Stell mir gerade vor, wie du das gefragt hast. Wie können Sie es fragen?
Habe ich tatsächlich so gefragt, aber er hat gelacht. Also er wusste schon, da war ich auch bestimmt nicht die Erste, die das gefragt hat. Und sagte eben auch genau das. Also beide Filme sind eben sehr auch, sind einerseits, oder sagen wir die Geschichte an sich, die ist komplett zeitlos, die ist so archaisch, dieser Racheplot. Aber eben in den 60ern hat man eben noch eine ganz tugendhafte, heile Familie, eben der Anwalt, seine Frau, die Teenager-Tochter. In den 90ern wird es dann schon, ja, auch schon komplexer. Die Familie ist auch schon eher dysfunktional. Und jetzt wird es natürlich in der Gegenwart noch mal weiter auf die Spitze getrieben. Eben allein auch schon dadurch, jetzt gibt es nicht mehr nur eine Teenager-Tochter, sondern auch einen Sohn. Und da ist zum Beispiel auch ab Folge 1 ganz offensichtlich, dass der psychische Probleme hat. Da ist anscheinend in der Schule was vorgefallen. Das wird natürlich später dann alles ausgeführt. Und das sind eben auch so Dinge, man weiß ganz oft nicht, ja, was ist da los? Sind das eben deren eigene ganz persönliche Probleme? Oder steckt eben auch dieser Bösewicht da irgendwo schon mit drin und zieht da irgendwo im Hintergrund die Fäden? Oder ist das echt Paranoia und der hat gar nichts damit zu tun, weil die eben sowieso schon alle, ja, wirklich Probleme haben?
Also ich höre daraus von dir, von deiner Seite aus, es kann absolut mit den Vorgängern mithalten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich finde ja, also ich war wirklich, ja, sehr positiv überrascht, eben weil ich dachte, es sind tatsächlich 10 Folgen, das ist nicht wenig, also auch so fast eine Stunde lang. Ich habe wirklich gedacht, was wollt ihr denn da 10 Folgen lang machen? Hatte mir auch extra vorher nochmal den Kap der Angst von 1991 angesehen, der, glaube ich, auch, wenn man den mal gesehen hat, man vergisst den nicht. Der ist ja von Martin Scorsese und Robert De Niro ist eben dieser, ja, bleiben wir bei Bösewicht. Hast du den mal gesehen, Melanie, den Kap der Angst?
Nee, tatsächlich nicht. Aber seit du da so von geschwärmt hast, steht er auf jeden Fall ganz oben auf meiner Watchlist mittlerweile.
Ja.
Also das kann ich sagen.
Ja, der ist wirklich, auch der ist immer noch perfekt. Deswegen, ja, die Latte liegt wirklich extrem hoch und eben auch mit De Niro als, ja, wirklich die reinste Bestie, muss man sagen, also was der da spielt. Aber ja, also die Serie hat mich wirklich total begeistert. Aber ja, es ist auch ganz schön fies zwischendurch.
Ihr seht also, selbst wenn ihr die Originale richtig gut fandet, dann kann auch diese Serie da mithalten. Kap der Angst, 10 Folgen sind ab sofort bei Apple TV Plus verfügbar. Danke, Ulrike, für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Das ging fix. Das war's schon wieder. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und ich rufe an dieser Stelle natürlich nochmal dazu auf. Also wenn ihr immer im Bilde sein wollt, was aktuelle Streaming-Tipps, Film, Serien, Dokus und so weiter betrifft, dann abonniert diesen Podcast natürlich gerne. Auf jeder Podcast-Plattform, die euch gefällt, sind wir verfügbar. Also Spotify, Apple, sucht euch einfach was aus. Drückt auf die Glocke und folgt natürlich gerne auch bei Instagram unter allyoucanstream_podcast. Und wir sind in 2 Wochen wieder für euch da mit neuen Streaming-Tipps, neuen Interviews. Jeder erste und jeder dritte Freitag im Monat. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Streamen. Tschüss!